Radio 1. Die Profis.
Das nächste Mal, wenn Sie an einem See vorbeikommen, und das passiert ja zum Glück in Berlin und Brandenburg ziemlich häufig, dann halten Sie doch mal kurz an, ja, schauen aufs Wasser und fragen sich, wie könnte man rausfinden, wer in diesem See alles lebt? Ich meine, da unter Wasser gibt es keine Klingelschilder, keine E-Mail-Adressen, keine Beleuchtung. Und die Bewohner neigen ja auch dazu, sich zu verstecken, sobald ein Taucher in ihre Welt eindringt, was natürlich eine Volkszählung da ziemlich schwierig macht. Forscher der Uni Duisburg-Essen haben nun eine Methode entwickelt, die zu einfach klingt, um wahr zu sein. Sie füllen in dem Gewässer einen Wassereimer und danach können sie im Labor bestimmen, wer die Bewohner eines ganzen Flusses sind. Mit dabei war auch der Biodiversitätsforscher Dr. Florian Lese. Er ist Professor für aquatische Ökosystemforschung. Herr Lese, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Lassen Sie mich raten, Sie schrumpfen die Tiere eines ganzen Flusses mit Hilfe von Geheimstrahlen, damit sie in Ihren Eimer passen.
Genau so machen wir das.
Also so nicht. Nein. Was denn dann?
Na, es ist im Prinzip so was wie am Tatort. Die Täter flüchten ja in der Regel auch sehr schnell nach der Tat und trotzdem schafft die Polizei es in zum Glück vielen Fällen, die Täter nachzuweisen, weil die Täter am Tatort etwas hinterlassen, zum Beispiel mit Hautschuppen oder Schuppen von der Kopfhaut. Und das ist die DNA. Und so funktioniert das auch im Wasser. Wir können über die abgegebenen Zellen von Organismen diese nachweisen.
Mhm. Aber muss man für so eine DNA-Analyse, also für das sogenannte Barcoding, muss man da nicht das Vergleichsmuster einer Spezies kennen, um sagen zu können, die lebt auch in diesem Fluss?
Das muss man in der Tat. Wenn wir wirklich die Art ansprechen wollen, wer ist das, dann muss einmal wirklich diese Referenzprobe hinterlegt worden sein. So muss man das übrigens beim Täter ja dann auch machen. Wenn die Probe nicht da ist, dann hat man einen Verdächtigen, dann muss man von dem eine DNA-Probe nehmen und wenn die zusammenpassen, weiß man, der Täter ist das. Diese Referenzen sind ganz wichtig.
Das heißt, wenn also ein Tier in diesem Fluss oder in diesem See lebt, von dem es bisher keine DNA-Spur gibt, die noch nicht analysiert worden ist, dann bleibt das Tier auch unsichtbar.
Na, nicht so richtig. Das bleibt schon sichtbar. Das ist dann wie beim Täter auch. Wir finden dann beispielsweise das Signal eines Menschen, den wir aber noch nicht in unserer Datenbank der Verdächtigen haben. Also wir wissen, da ist jemand, den wir aber noch in der Form nicht kennen. Und dann kommt die wichtige Arbeit der Taxonominnen und Taxonomen, die müssen diese Referenzen generieren. Wir können aber anhand der Barcodes tatsächlich schon sagen, da ist etwas, auch wenn wir es noch nicht mit Namen ansprechen können.
Nun haben Sie sogar mehr Arten mit Ihrer Methode gefunden, als in historischen Aufzeichnungen dokumentiert worden sind. Wie bewerten Sie das denn? Wie kommt das?
Ja, das ist, ich finde das tatsächlich gar nicht so verwunderlich, denn worauf wir Menschen sind Augentiere, worauf gucken wir? Wir gucken auf Organismen, die verhältnismäßig groß sind, häufig dann auch die etwas attraktiveren, spannenderen, also Fische, Libellenlarven etc. Naja, und dann gibt es so diese ganze Phalanx der kleinen Organismen, die nicht so eine starke Lobby haben, die auch sehr ähnlich aussehen, kleine Würmer, kleine Milben. Und von denen findet man in so einem Gewässer unglaublich viele Arten. Und die können wir natürlich genauso gut nachweisen. Mhm. Und die schießen diese Artenzahlen nach oben. Zuckmücken zum Beispiel.
Was genau sagen denn Ihre Messergebnisse aus? Dass im Moment der Eimerentnahme so und so viel Lebewesen dort leben und Sie wissen dann auch, welche das sind? Oder dass die da mal gelebt haben in den letzten 100 Jahren? Sprich, kann das System, also kann so ein Barcoding unterscheiden zwischen aktuellen und ehemaligen Bewohnern, die vielleicht längst ausgezogen sind?
Also diese DNA-Moleküle, diese Umwelt-DNA, die wir nachweisen, die sagt als erstes mal, das Molekül ist da. Das sagt jetzt nicht aus, dass der Organismus zwingend lebt. Was man aber feststellt, ist also, dass ein lebender Organismus daneben ist, der die DNA abgibt. Was man aber feststellt, ist, diese DNA-Moleküle im Wasser bauen sich verhältnismäßig schnell ab. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir so ein Molekül nachweisen im Wasser, dass da ein lebender Organismus ist, ist sehr hoch. Aber Beispiel, der Fisch stirbt, liegt auf dem Boden des Gewässers, dann wird er erstmal viel DNA abgeben und dann wird man über vermutlich 2-3 Wochen auch von diesem toten Fisch noch die DNA nachweisen. Aber das meiste, was man findet, sind tatsächlich die von lebenden Organismen abgegebenen Zellen. Denn wenn der Fisch tot ist, abgebaut worden ist, dann ist die DNA auch weg.
Sagen Ihnen Ihre Daten auch, wie viele Tiere der gleichen Art in dem Fluss leben?
Nein, das kriegen wir mit der Methode DNA-Metabarcoding, wo wir dann eben hunderte, tausende Arten analysieren, nicht hin. Hier braucht man andere Methoden. Es gibt da Ansätze, dass man das für einzelne Arten macht, aber die Daten, die wir haben, das möchte ich betonen, da kann man nur sehr unpräzise wirklich etwas über die Häufigkeit oder die Anzahl der Organismen bekommen. Wir bekommen ganz tolle Artenzahlen, aber das Quantitative ist limitiert.
Okay, mich haben Sie bereits überzeugt. Kommen wir zum Preis. Was kostet das Ganze? Ist das günstiger oder teurer als die Felduntersuchung, die Aufwendungen, die bisher gemacht worden sind, um herauszufinden, was denn in so einem Gewässer alles lebt?
Ja, kommt drauf an. Sagen wir mal, wenn wir jetzt auf die Freizeitangler gucken, die ganz fantastische Erhebungen ja auch machen, das ist wahrscheinlich das Günstigste, was man sich vorstellen kann, denn die machen das freiwillig. Was man aber sagen muss, diese Untersuchung, mit denen wir dann 100, 200, 300 Arten in einem Liter Wasser nachweisen, die sind nicht besonders teuer. Das kostet jetzt ja um die 100 Euro, dass man das macht. Also es ist im Verhältnis zu den Daten, die man so kennt für eine klassische Beprobung, deutlich günstiger. Aber man muss auch sagen, es sind halt auch andere Daten.
Mit einem Eimer Wasser feststellen, wer alles lebt in einem See oder in einem Fluss. Das ist die Methode, die jetzt erprobt worden ist vom Biodiversitätsforscher Dr. Florian Leser. Er ist Professor für aquatische Ökosystemforschung. Herr Leser, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Und Grüße an die Uni Duisburg-Essen.
Das werde ich ausrichten. Dankeschön.